Live in Mixtapes.
Grüß Sie, Christian.
Hallöchen.
Was fällt dir ein, wenn du das Jahr 1996 dir vor Augen führst? Wie alt warst du da?
19. Es war eine, nur so wie alles der 90er, es war eigentlich eine unbeschwerte Zeit. Ja. Und ich habe
viel Musik gehört. Ich glaube, mehr Musik als jetzt, möglicherweise. Ne? Also bei mir ist das sicherlich so.
Ja, die Musik war ja gescheiter.
Ja, ich glaube, das war so ein Jahr des Sounds für mich. Da gibt es sehr unterschiedliche Sounds im Jahr 96. Und die war da relativ, ich glaube, ich war damals offener als jetzt, was Musik hören betrifft. Ein bisschen aufgefächerter, was denn, ob so Anything Goes vielleicht? Vielleicht auch nicht. Das werden wir heute noch erläutern mit deinem Streitpartner, deinem liebsten Streitpartner.
Das stimmt jetzt überhaupt nicht. Hallo Günther.
Hallo zusammen.
Ja, Leute haben jetzt nach den letzten Folge, die wir gemacht haben, 95, besorgt angerufen und haben gesagt, seid ihr jetzt eh noch Freunde und versteht ihr euch gut. Wir fechten manchmal einfach unsere Meinungsverschiedenheiten mit offenem Visier aus.
Das ist total wichtig. Ja. Man muss zu seinen Meinungen stehen, ja, und man muss die auch verteidigen.
Ja, dabei, was habe ich diskutiert? Achso, ja, genau.
Alles geht oder du nur was geht oder
du hast, nichts geht. Du hast gesagt, ja. In 95 ist alles miteinander vermischt worden und ja. Ich habe dann gesagt, naja, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt alle Hardcore-Fans jetzt Schlumpfen Cowboy Joe gehört haben. Ja. Also mir war diese Theorie ein bisschen zu naheliegend.
Günther, ganz kurz noch zur Einordnung, wie alt warst du damals, 96?
Ich war tatsächlich schon 25. Jetzt. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war kein Plattenverkäufer mehr. Ich glaube, das war schon das Ende meiner Plattenverkäuferkarriere.
Das ist jetzt wichtig, weil wir haben ja begonnen mit 1993. Wir haben dich damals eingeladen, weil ich im Hinterkopf hatte, du warst ja auch so ein streitbarer Plattenverkäufer. Und dann haben wir gesagt, weil es so schön war, haben wir dann gesagt, wir machen es 94 und 95 auch. Haben wir aber schon immer die Frage gestellt, ob du jetzt dann damals eh auch Plattenverkäufer warst und eine gewisse Qualifikation für den Gaststatus hier mitbringst. Also das ist jetzt vielleicht gar nicht so.
Na, möglicherweise bin ich jetzt illegal. Ja.
Das ist schlecht.
Ja, dann machst du zweit jetzt,
oder? Dann danke für die Einladung.
Aber hast du dann noch Musik gehört oder hast du dann abrupt damit aufgehört?
Nein, gar nicht. Das hat sich jetzt, was das Musikhören betrifft, ja nichts verändert. Ja.
Ich wollte jetzt aber noch am Anfang fragen, was machen wir da jetzt eigentlich? Spielen wir jetzt, also nur 96er Musik, spielen wir jetzt die wichtigste Musik aus 96, die relevanteste aus 96, die erfolgreichste, die beste oder spielen wir nur das, was uns am besten gefällt oder spielen wir das, was uns gut gefällt und relevant war?
Ich bin da, glaube ich, sehr nostalgisch. Ich gehe eher in die Richtung, dass ich sage, ich spiele das, was ich 96 wirklich gehört habe. Was ich damals als sehr wichtig und gut empfunden habe und was mir jetzt immer noch gefreut.
Also eher.
Wobei das Empfinden von damals schlägt das Empfinden von heute, muss ich gestehen.
Aber auf allgemein gesellschaftliche Relevanz ist egal.
Relativ, ja.
Ich bin da so eher in der Mitte. Also meine Beiträge sind so ein Mittelding zwischen, was war tatsächlich popkulturell relevant, Charts relevant, aber natürlich auch, was war für mich persönlich relevant.
Darf ich anfangen, bitte?
Sicher.
Ich habe jetzt gleich das Lied, das ist das Lied aus 1996 und das ist jetzt vom Prodigy, das Lied Firestarter.
Ding, ding, und wir haben die erste Überschneidung.
Wir haben die erste Überschneidung. Also das ist, das war schon popkultureller Moment sozusagen, also dieses Video mit dem Keith Flint, also der war ja, glaube ich, ursprünglich nur Tänzer bei Prodigy, also das war ja an sich keine Musik, wo gesungen wird. Und dann hat er bei diesem Lied Firestarter auch mitgesungen und hat, ein wilder Hund, ne? Also so Teufelshörner und...
Das ist der Blonde von den beiden, oder?
Naja, das ist eigentlich derjenige, also um das Video jetzt vielleicht zu visualisieren, auch an die Hörer, ja, vielleicht schaut euch das an auf YouTube. Der Keith Flint hatte diese Teufelshörner, waren so hochtupierte Haare.
Genau.
In der Mitte eine Glatze. Die waren ja eigentlich so, das Video war schwarz-weiß.
Das Video ist schwarz-weiß und er läuft durch so einen Tunnel und er macht so Bewegungen, als ob er Rauschgift genommen hätte. Wild, also ich finde, da hat es dann, und dieses Lied war ja jetzt nicht nur so ein Insider-Ding, das war ja allgemein sehr populär. Also da hat es, finde ich, relativ harter, wie soll man dazu sagen, naja, ist es Techno oder ist es
ich denke, das Genre
Dance oder war, ist es... Naja.
Ich denke, das Genre hat sich irgendwann unter Big Beat etabliert. Ja, wollte ich
kurz sagen, ja. Mittlerweile ist er verstorben, der Keith Flint. Relativ jung, ich glaube mit 45, 50 oder so. Aber er hat halt ein schnelles Leben geführt und deswegen auch schnell gestorben.
Kurzer Einschub, also es war trotzdem die Nummer 1 in die UK-Charts.
Ja.
Also nicht nichts. Ja. Und Ich habe mir das Video ebenfalls als Vorbereitung nochmal angeschaut. Und die Frage ist, wenn wir ein Video definieren, was die 90er ausmachen, war das sicherlich optisch eines. Ja? Der Keith Flint, wenn ihr euch erinnert, der hat diesen eigenartigen Strickpullover mit dieser amerikanischen Flagge, ja? So dicke, fette Halskette. Ja, und Kajal und Crazy Eyes, was also ein bisschen ein Horror-Clown, würde ich jetzt so, so in der Retrospektive sagen. Und die Beats sind wirklich so richtig, die haben so anblasen, würde ich jetzt sagen. Ja. Und das war auch so für mich jetzt wieder ein Song, auf den sie unheimlich viele Gruppen einigen haben können. Ja. Weil das war durchaus der Sound der Zeit.
In dem Fall stimmt es ja, Günther, was du sagst.
Also ganz ehrlich, das danke.
Nein, aber das war für mich
so. Harmonie haben wir schon lange gehabt.
Das war für mich ein Song, das war so ein Song, wo man sich denkt, boah.
Das komplette Gegenteil zu Prodigy. Ich habe jetzt ein Lied, da habe ich mich mit meiner Freundin damals sehr darüber definiert, weil ich habe gesagt, das ist so schön. Und dann hat meine Freundin gesagt, das ist wirklich so schön. Und alle anderen, die das nicht empfinden können, die gehören nicht zu uns. Die sind weg von uns. Mhm. Und wir haben das jetzt quasi gepachtet und wir haben das entdeckt und das ist so super. Was ein Blödsinn war, weil es haben damals, glaube ich, irgendwie alle entdeckt. Also das ist von der Band Eels, Novocaine for the Soul. Und ich habe das damals wirklich, wirklich gefeiert, würde man heute sagen. Ich glaube, die Band ist relativ bekannt. Ne? Also da geht es um den Mark O., wie heißt der? Mark Oliver Everett, das ist der Frontman der Eels und glaube ich auch das einzige beständige Mitglied dieser Band. Und das ist so typisch, was ist das eigentlich, typisch Indie, so ein bisschen sehnsuchtsvoll, sehr leidend, ein bisschen sozusagen von der Welt entrückt, distanziert. Der hat auch privat sehr viele Probleme gehabt. Ich glaube, da sind sein Vater ist früh gestorben, Schwester und Bruder oder Schwester und Mutter sind, glaube ich, im gleichen Jahr gestorben, hat dann auch eine Autobiografie geschrieben, wo so ein bisschen um das geht. Die nennt sich Glückstage in der Hölle. Das sagt schon relativ viel auch über
Lucky die. Lucky Day in Hell gibt es auch ein Lied drauf.
Genau, sagt viel über die Eels auch. Ich finde auch die späteren Alben, also die zwei, drei Alben danach relativ gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, also die letzten 10 Jahre habe ich weniger mich mit den Eels beschäftigt. Damals war das für mich sehr, 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 sehr wichtig. Und ich glaube, was da geht. Ne? Das ist irgendwie so wie das Handbuch, kann man sagen, der Indie-Lyrics. Also natürlich Novocaine for the Soul. Man will nichts spüren, man will weg vom Leben, Flucht vom Leben.
Ist Novocaine eine
Beruhigungstablette oder eine Schmerztablette eigentlich, die sich auf das Nervensystem auswirkt. Und das ist das, was er in dem Moment braucht. Also irgendwie so eine Definition von der leidende Künstler. Da komme ich dann nochmal zurück. Das gibt es 96 sehr, sehr, sehr häufig und sehr oft. Vielleicht nicht neu zu der Zeit, aber es hat den Indie nochmal definiert. Was ein bisschen typisch ist für die Eels war, dass die dann später ihre Hits live so ein bisschen verhunzt haben. Die haben dann die ruhigen Balladen und so weiter teilweise wütend gespielt. Und das war, ich wollte das damals nicht, weil wenn man das schon für sich entdeckt, genau in dieser Art und Weise, so ein bisschen das Bob Dylan-Phänomen, wobei der Bob Dylan sagt, man, der darf das. Bei den Eels hat es mich ein bisschen gestört, dass das dann irgendwie so plötzlich eine Rocker geworden ist. Ich kenne die Version, habe ich dann gehört, weiß ich nicht, wann das war, 2000, 2001, als Punk-Song und das hat mich halt dann immer ein bisschen
enttäuscht. Ja, aber bei den Eels war immer das ich will nicht sagen Problem, das Phänomen bei den Eels war eigentlich immer, die waren immer einen Schritt weiter, wo das Publikum war, weil die haben eigentlich die Platten rausgebracht, sind auf Tour gegangen und das war eigentlich das Material für die nächste Platten. Zumindest akustisch, wie du sagst.
Ja, das stimmt.
Schneller wurden oder härter wurden. Und das war mitunter fürs Publikum verstörend.
Das ist dumm und überheblich.
Nein, du das sind Künstler,
jetzt,
die dürfen
du das. Du spielst jetzt auch nicht schöner Ort in einer Trip-Hop-Version. Nein,
life is hard, and so am I. You better give me something, so I don't die.
Geht es ja denn zu Liedern, die zu sportlichen Großereignissen veröffentlicht werden? Also jetzt sind im konkreten Fall Fußball.
Ja, Ding ist super.
Denke an 1990, ne?
Waka Waka von Waka. Shakira.
Und was? Nanini, gibt schon gute Sachen, ja?
Was war 96?
96, weiß nicht, was du
weißt. Ah, da war die Fußball-WM in USA.
EM. Fußball-EM.
Frankreich war 98 WM.
Ja. EM. War tatsächlich Europameisterschaft, ja.
In England.
Paddy L, Skinner und Lightning Seeds, Three Lions.
Ja, sicher.
Klar. Und das quasi noch zur Blüte des Britpops.
Das war in England sogar.
Und wenn ich ehrlich bin, das ist für mich einer der besten Fußballsongs ever. Ich habe mir den sogar heute noch einmal angehört. Ja, und ich habe mir gedacht, ja, es klickt noch immer. Zur Ausgangslage. Der David Baddiel und der Frank Skinner sind Präsentatoren von einer Fußball-Comedy-Show, ja, die Fantasy Football League, zumindest damals. Ja. Und die haben dann die offizielle Single zum Turnier geschrieben. Ja. Und zusammen mit dem Ian Brody von den Lightning Seeds war dann das Ergebnis Three Lions. Und wenn wir ehrlich sind, der Refrain, It's Coming Home. Football's Coming Home. Das Großartige ist ja eigentlich, dass dieser Song ja immer wieder recycelt wird. Und auch bei der Damen, und jetzt weiß ich jetzt nicht, wer das WM oder EM, vor einigen Jahren ja wieder. Also der Song hat sich ja wirklich so ins kollektive Unterbewusstsein der Popfans, aber auch der Fußballfans
eingebrannt. Heuer sind die Damen Europameister geworden, glaube ich, oder? In England. Ich war dort nämlich in London, haben sie das nämlich gesungen, auf der Straße.
Immer, ja. Und jedes Mal, wenn irgendein englisches Nationalteam, ja, sei es männlich oder weiblich, ja, quasi irgendwo weiterkommt, wird dann immer wieder gesungen, aber jetzt endlich, ja, jetzt kommt er endlich nach Hause wieder. Ja. Und das Witzige war, 96 war ja eigentlich, dass im Halbfinale England gegen Deutschland ja verloren hat. Gareth Southgate, der hat den Öfer verschossen.
Also der Trainer.
Naja, der ja. In zukünftiger
Trainer hat es verschossen. Damals war er noch nicht Trainer.
Damals hat er es verschossen, ja, genau.
Das ist ein Erb,
ja. Aber und im Endeffekt 98 ging es ja dann bei der WM weiter, da ist er wieder recycelt worden und bei dem Video ist er dann sogar der Robbie Williams, wenn sich das noch geistig vorrufen kennt. Ja,
wo die deutschen Fans so die Ugly Germans sind, mit den langen Haaren, mit den Schnurrbärten.
Aber wenn ich ehrlich bin, ich mag den Song, ich finde den super, der ist eigentlich mega. Ewig gültiger Popsong, der immer mit Fußball geht. Ja. Ich mag den.
So many jokes, so many sneers, but all those also near weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and nobody doubts it. Three lines on. I'm
Das müssen jetzt schon mal alle verstehen, auch die Dümmsten, was das für eine Mannschaft ist, was die Mannschaft für einen Charakter hat. Mir ist das so wurscht, diese Mannschaft ist kolossal. Super. Es wird kein Fehler bei dieser Moral einer Mannschaft und bei diesem Kampfgeist, bei diesem spielerischen Vermögen. Welche Mannschaft hat denn heute gespielt? Denkt an das einmal einer, dass der Feldhofer Fehl zum ersten Mal spielt gegen ein Ungeheuer mit der Nummer 10, der ein Rugby-Spieler ist und kein Fußballspieler. Diese positiven Dinge soll man aufzählen, nicht die Fehler. Fehler machen wir genug, um Gottes Willen. Wir müssen uns verbessern in allem. Wenn ich sehe, was der 33-jährige Typ war, wie der 70 Meter geht in einen Konter, der 88 Minuten, ja, lacht er nicht an jedem das Herz in Österreich. Das ist irregulär. Ende.
Ich setze es mir immer ein bisschen zum Ziel, auch den Mainstream abzubilden. Wisst ihr zufällig, habt ihr geschaut, was so die richtigen Hits waren aus dem Mainstream?
Spice Girls, ne, auf alle Fälle, oder?
Wannabe, ja. Gangsters Paradise von Coolio.
Jede Menge Kirmes-Techno.
Tic-Tac-Toe war noch, glaube ich, oder? 96?
Ja, definitiv. Ja. Du bist zu scheiße oder so. Ne?
Größter Hit in Österreich, Macarena.
Ja, nicht nur in Österreich, leider Gottes. Ja.
Coco Jumbo, auch nicht schlecht. Ganz ein schlimmer Hit, der einen wirklich verfolgt hat, war, finde ich, Lemon Tree.
Ja.
Dem kann man nicht aus, diesem Lied. Ja. Es war sehr, vielleicht wenn man das erste Mal gehört hat, man so gedacht, ja, pfiffig, so Beatles-mäßig.
Beatles, würde ich sagen, ja, aber auf Dauer.
Und dann hat sie das Sinn. Aber überall festgesetzt. Und dann war ein interessanter Hit eigentlich. Könnt ihr euch erinnern, Spaceman von Babylon
Zoo?
Ja,
Babylon Zoo, na klar.
Das ist nicht so eine schlechte Nummer gewesen.
Ja, das ist ein bisschen so was David Bowie-mäßiges teilweise.
Ne? Naja, der wurde auch seinerzeit ja so als große Hoffnung von diesem ganzen Glamrock und der gehört in eine lange Linie von erfolglosen Glamrockern.
Ja.
Da gibt es ein paar sowas wie die Electronic Hippies. Also,
sowas in ja, das ist ja.
Das war alles irgendwie ähnlich.
Ja, aber das war ja dann da. Ich weiß nicht, das war Nummer 1 in Österreich. Und dann war es wieder weg. Ja,
naja, der ist gar nichts geworden. Also ja. die Wahrheit ist, das Album war auch nicht schlecht. Also war 96 da noch im Plot.
Ich habe den gesehen am Semmering. Ich war am Semmering bei einer Ö3-Disco.
Ja. Gut, wenn er da auftreten ist, hat man schon gewusst, das wird nichts mehr.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, da haben die Backstreet Boys auftreten.
Nein, das gibt's
und
nicht.
Babylon Zoo.
Die waren ja vorher schon berühmt.
Nein.
Backstreet Boys. Wirklich nicht.
Backstreet Boys 96 am Semmering?
Ja.
Wie gibt's denn das?
Naja, die waren halt damals ein neuer Act.
Naja, aber die waren die 96
nicht schon relativ groß. Vielleicht stimmt, die früher verortet. So ab 94, 95.
Nein, wird schon so sein.
Nein, das
sind wahrscheinlich 95 schon bucht worden, ja, keine Ahnung.
Ich weiß, es war dort eine Boyband, die einen Hit hatte. Ja,
naja, gut, da gab es ja verdammt viele. Ne?
Das schaue ich jetzt schon, aber das ist jetzt natürlich interessant.
Das war ja schon fast legendär.
War der Hauptakt, oder was? Die waren die
Babylon Zoo Hauptakt, gell?
Spaceman.
Das Album war wirklich nicht schlecht. Ich meine, das war. Es war. Ich vergleiche das wie ein Stück Schokolade. Momentan sensationell und nach zwei Minuten groß ist es da. So auf die Art. Aber war super. Eigentlich wie Popmusik sein sollte. Ja. Durchaus ein sehr, sehr kurzweiliges, großartiges, euphorisches Erlebnis.
Wie Filmstar.
Ja, Leute, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Also, ich habe die Backstreet Boys 1996 am Semmering gesehen.
Das Depper, das ist ja schon fast cool.
Ja, ist arg.
Aber die waren dann 3 Wochen später groß, ne? So ungefähr, oder?
Das war, ich weiß, die haben schon das Lied gespielt, We Got It Going On, glaube ich. Das war, glaube ich, der erste Hit von denen. Und das wurde mir von den anderen, mit denen ich dort war, erzählt, dass das ein Hit ist. Ich kannte das natürlich nicht.
Das war der Wurscht, ne?
Ja, und das war gehört, ja. Und Babylon Zoo.
Everybody grew to the music, everybody jam. We've been waiting so long, just can't hold it back no more.
zurück zur Sache. Ich wollte so ein Mittelhit spielen und das ist von Deep Blue Something, das Lied Breakfast at Tiffany's. Dieses Lied habe ich damals eigentlich gemocht. Wobei man muss sagen, es ist ein bisschen unterkomplex. Sowohl der Liedaufbau ist nicht so kompliziert und die Handlung ist auch gut. Also das ist so Boy and Girl und sie will Schluss machen und er will nicht, dass sie Schluss möchte und sie sagt aber, na geh, wir haben doch überhaupt nichts gemeinsam. Und er sagt dann, Achtung, wir beide mögen doch den Film Breakfast at Tiffany's. Das ist doch keine Gemeinsamkeit. Vielleicht
das
sollten
muss
wir
ja, zu, das muss reichen
für vielleicht ein sollten wir zusammenbleiben. Ja?
Das verstehe ich. Ja.
Das Lied hat dann ein Open End. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Aber es ist sicher ein guter Liebes-Tipp. Also oder wie sagt man heutzutage, ein Hack, ein Life-Hack.
Eigentlich ein besseres Kinderlied.
Aber ich bin da, ich kann mich erinnern, ich war da eine Woche lang Skifahren und nach dem ersten Skitag habe ich das Lied geliebt und habe mich gefreut, dass es überall spielt und dann am 6., 7., nach einer Woche, ich glaube, ich muss mich anspeiben, weil das einfach schon zu viel war.
Es
war
zu viel. Ja, aber das ist überall, dasselbe wie Lemon Tree. Ne? Das sind alles Songs, die beim ersten zwei bis dreimal noch okay sind und beim fünften Mal denkst du, was für ein Mist.
Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got.
Ich habe eine Band, die ich sehr gern live sehe. Ich glaube, die bringt jetzt in diesem Jahr, den nächsten Wochen, glaube ich, ein neues Album raus. Nämlich Social Distortion. Überschneidung?
Ja.
ja, Wahnsinn. Also wer das nicht kennt, bitte sofort auf der Stelle nachhören. Irgendwie wird die heute als Punk-Band verkauft, aber das ist für mich nicht nur Punk, das ist irgendwie schon. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen aus der Illy-Billy-Country-Richtung, schon auch Rock auf alle Fälle. Es war vielleicht mal eine Punk-Band, die gibt es ja schon relativ lang, diese Band Social Distortion. Ich glaube, 79, sowas in die Richtung, haben sie die gegründet. Und der Frontman, der Sänger und Songschreiber ist der Mike Ness. Und das ist eine sehr interessante Figur. Der hat relativ früh Probleme gehabt mit Drogen, so Kriminalität. Ich glaube, der war sogar im Gefängnis zwischendurch.
Der war ein paar Mal im Gefängnis,
ja. Genau, ja. Und der hat irgendwie eine Läuterung dann irgendwie so um die Zeit, so Mitte der 90er, ist er draufgekommen und so kann es nicht weitergehen. Und er hat dann den Song geschrieben, I Was Wrong. Und das ist so irgendwie ein Zugeständnis an das, was er alles getan hat und was er sich sozusagen in seinem Punk-Gestus, in dem Punk-Leben, was man da alles machen muss. So, live fast, die young. Und dann war da dieser Moment, wo er sagt, so ab jetzt muss ich aber irgendwie drauf achten, dass es noch irgendwie weitergeht. Und dieses I Was Wrong ist immer noch Punk, ist immer noch irgendwie, finde ich, sehr aufbegehrend und sehr, sehr, sehr gegen vieles, gegen alles. Aber das Schöne ist eben, dass es Punk ist und trotzdem eine Art von lebensbejahend ist. Und wenn man so Interviews sich anschaut mit diesem Mike Ness, der ist auch irgendwie ein sehr, sehr, sehr gesprächiger, netter Typ. Also wenn man den jetzt nur sozusagen klischeehaft von außen sieht, das schaut er wild aus, ne? Oder seine Biografie sich anschaut.
Sagen wir uns ehrlich, er ist über und über tätowiert.
Er ist über und über tätowiert, ja, aber er ist, glaube ich, ein unglaublich netter Gesprächspartner. Ich habe so Interviews gesehen mit ihm, wie der die Stones liebt, wenn der über die Stones spricht zum Beispiel, ne? Da geht ihm das Herz auf. Da merkt man, dass der eigentlich ein sehr, sehr empathischer Mensch ist. Und ich glaube, dass das 96 war, glaube ich, für die Band Social Distortion so ein Wendepunkt. Also entweder hätte es die nicht mehr lang gegeben, oder sie haben da haben die Richtung da ein bisschen gewechselt. Also haben ein bisschen ruhiger gedreht, ein bisschen kürzer gedreht, ein bisschen runter vom Gas. Ich glaube, das war der Ausschlaggebende, dass die jetzt noch aktiv sind.
Fun Fact. Günther, wir haben ja beide mal für die Musikzeitschrift Slam Sign geschrieben. Ja. Und als dieses Musikzeitschrift, als die 10 Jahre alt war, war es die Aufgabe aller Redakteure, eine Liste abzugeben mit den besten Alben der letzten 10 Jahre. Und wir haben das natürlich auch gemacht. Ich jedenfalls, du auch?
Sicher.
Ja. Und von allen Redakteuren hat gewonnen Social Distortion mit White Light, White Heat, White Trash, also dieses Album. Ja.
Und Social Distortion waren eigentlich immer groß, unter Anführungszeichen. Das war jetzt nicht so diese riesen Hype-Band, aber die haben auch grundsolide Fanbasis gehabt. Und handwerklich eine sehr traditionelle Rockband. Im absolut positiven Sinne, wie du sagst, mit eher einem Punk-Hintergrund.
Das war immer in Wien, glaube ich, ausverkauft. Die Konzerte finde ich von denen so unglaublich, die empowern mich immer so, weil das so schöne Melodien sind, relativ einfach zu spielen, ich glaube einfach zum Singen, aber so wie das klingt live und was da passiert ist, immer, ich gehe da immer weg von so einem Konzert und brauche erstens noch 40 Bier und zweitens bin ich immer extrem gut drauf nach so einem Konzert.
Dieser Gitarrensound ist genial, weil er gleichzeitig total ausgecheckt ist, aber gleichzeitig brachial.
Ja, sie klingen immer frisch, so wie wenn sie jetzt gerade aus der Garage rausgekommen sind. So, jetzt haben wir probt, geht schon. Jetzt
es ist ein bisschen wie Crazy Horse, nur halt 10-mal schneller. Aber es ist vom Sound her so, wie es klingt. Ja. Genau, wie du sagst, es klingt wie im Proberaum ein bisschen.
Das ist sehr, sehr ursprünglich, was mit
dran. Also das ist eine Band, wo ich mir denke, das ist oft, gibt es ein bisschen eine Divergenz zwischen dem, wie wenig Leute die eigentlich kennen und wie massentauglich das für mich eigentlich ist.
Wir sind uns jetzt so einig, dürfen wir zwei Lieder spielen.
Ja, sicher.
Du hast I Was Wrong
und
ich Don't Drag Me Down. Wollen wir beide spielen?
Ja.
Gute Wahl. Single präsentieren wollen, die damals relevant war und die meiner Meinung nach musikalisch bis in die Neuzeit, also bis sogar jetzt reinwirkt. Und zwar, die Gruppe war Blackstreet und der Song ist No Diggity.
No Diggity.
Ja. Interessanterweise, ich habe den Song seinerzeit gar nicht so mögen, aber je älter das ich werde, desto mehr respektiere ich den Song, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt so Songs, wo ich sage, das war jetzt nicht so unbedingt mein Ding, Aber je älter das der wird, sage ich, der ist wirklich großartig produziert, der hat eigentlich musikalisch viel gemacht in der Popmusik.
Ist das eigentlich, war das Mainstream? Also ich weiß, ich habe das damals sehr oft gehört auf FM4 und obwohl das nicht so meine Musik war, hat mir das immer sehr gut gefallen. Aber das war wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher R&B in den USA, oder?
Ja, definitiv, aber es war durchaus im Pop-Mainstream eine Sache. Ich meine, die Single hat sich allein 1,6 Millionen Mal verkauft, also das ist nicht nichts. Die haben sogar einen Grammy für den Song gekriegt. Und ist für mich auch so ein Song, der so typisch 96 ist. Und jetzt komme ich zu meiner These, ja, die ich so anfangs angesprochen habe. Ich glaube, dass man so Ende, oder sagen wir mal so 96, 97 tut sich in der Popmusik allgemein etwas Interessantes. Wir leben meiner Meinung nach in einem Zeitalter, wo Hip-Hop seit vielen, vielen Jahren die dominierende Popkraft ist. Und das war so in etwa der Zeitraum, wo sich das angefangen hat zum Drehen. Wo Rockmusik schon langsam den Platz in den Charts, ich rede jetzt rein nur charttechnisch, den Platz in den Charts verliert. Weil, wenn wir ehrlich sind, 96, 97, es tut sich schon noch was, aber diese großen Grunge ist de facto mehr oder weniger tot. Britpop schon langsam läuft aus. Ja. Und jetzt passiert halt, dass R&B, Hip-Hop, die Charts anfängt, wirklich im großen Stil zu dominieren. Das ist ja für mich ein Phänomen, das sich ja eigentlich bis heute weiterzieht, im Großen und Ganzen. Also wir leben sicherlich jetzt seit einiger Zeit popkulturell in einer Hip-Hop-Welt.
Ich stimme zu.
Ich bin schockiert. Die Hörer sind jetzt auch schockiert, die sagen, wieso, was ist da heute los? Ja, so viel Einigkeit, so viel Kuscheln. Ja. Kitschig. Also liebe Hörer, das war nicht abgesprochen. Ja.
Günther, Lukas, ihr habt bis jetzt alles richtig gemacht.
It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers.
Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind.
Wow.
I think about the girl all the time.
Wow, wow.
East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up, girl.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
She's got classes now.
Kurz und schmerzlos. Ich glaube, das ist einer der größten Hits der Hamburger Schule, nämlich von Die Sterne, das Lied Was hat dich bloß so ruiniert. Dieses Album hieß Posen. Super.
Das ist wirklich ein gutes Album.
Ja, es ist von vorn bis hinten super. Und wurde dann, finde ich, nicht einmal annähernd noch erreicht mit den anderen Alben. Und dieses Was hat dich bloß so ruiniert, das ist ja eigentlich immer noch ein Ding. Ne? Also gab es vor 10 Jahren gleich einen Film, der so geheißen hat. Und ich glaube, das Lied kennt auch fast jeder noch. Also es ist noch so ein,
sicherlich präsent, ja.
Ein Klassiker. Okay, let's go.
Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten, mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, so dumm um zu verstehen, wovon du erzählt hast. Wollten sie die Wahrheit rauben und dich einsperren in ihren Kaktusgarten, konnten sie damit nicht warten.
Mein nächstes Lied stammt von einer Band, bei der ich erst vor kurzem auf einem Konzert war, nämlich eine belgische Band namens Deus.
Oh,
Günther,
ja, kennst du Deus? Sicher.
Schon. Waren die groß? Hast du die als groß Gedächtnis?
Eben nicht. Die waren nicht groß, aber sie waren gut und sie hatten ihre Fangemeinde. Ja. Also die haben die überzeugt und dann warst du Fan oder sie haben da nicht viel da und hast das eher unter...
Genau, ja.
Nein, aber Deus waren großartig. Ja.
Ja. Das war eine meiner, oder war vielleicht sogar wirklich meine Lieblingsband, so von 94 bis 96 habe ich das wirklich, wirklich sehr, sehr geliebt und immer noch. Das Konzert war jetzt auch wirklich, wirklich gut. Das ist, ich habe das immer so als ein bisschen Kunstmusik verstanden, was Deos machen. Also was man an Deos taugt, ist, dass da wirklich, da sind Balladen dabei, wunderschöne Balladen. Dann hast du Disco-Songs, ein bisschen freaky, ein bisschen chaotisch, ein bisschen Grunge-Elemente, sehr stark so laut-leise Geschichten sind da dabei. Also ich finde das immer noch eine wirklich gute Band, wobei ich nach dem dritten Album dann ein bisschen aufgehört habe, die Band zu verfolgen. Oder irgendwie wird, das ist jetzt ein bisschen poppiger als früher. Damals, 96, war das noch alles sehr aufregend und eben die Platte, die da erschienen ist, die heißt In a Bar Under the Sea und das ist eben ganz, ganz typisch, wo wirklich du hast einen Song, der ist eben total, der umfassend läuft aus dem Ruder und der nächste ist dann ein ganz gerader Popsong und ich habe mich entschieden für das Lied Disappointed in the Sun. Das ist vielleicht sogar das untypischste Deus-Lied überhaupt, weil es wirklich eine echte Ballade ist, so richtiger, ein bisschen, soll man sagen,
eine Hymne.
Eine Hymne, ja. Ein Lamour-Hatscher. Aber das irgendwie, das packt mich immer noch. Also das ist immer noch ganz, ganz groß. Immer noch ganz, ganz groß. Und ähnlich wie der Ilz-Song, ne? Das ist so eine Querverbindung, da geht es auch davon. Also man ist halt enttäuscht von der Sonne und man will da ins Meer runter. Also auch irgendwie ein schönes Bild. Und dann da unten gibt es eine Bar am Meeresgrund und dann trifft man sich. Und dann... That's why we start drinking. That's why we're drinking in a bar under the sea.
Wer schon öfters mir zugehört hat, weiß, ich bin ja ein großer Everything But The Girl-Fan. Und 1996, im Mai 96, kam das Album Walking Wounded raus. Kurz nochmal zur Wiederholung. Everything But The Girl ist ein Paar. Ben Watt und die Tracy Thorn, die mittlerweile verheiratet sind, waren Anfang der 80er Jahre eher so leicht zu... Vielleicht hat man gesagt, Sophisticated Pop, so ein bisschen mit so einem leichten Jazz-Einschlag herkommend, waren in den 80er Jahren durchaus groß, haben so ein bisschen dann geschwächelt und der größte Hit, mit dem man die assoziiert, ist Missing und in der Remix-Version von Todd Terry. Und jetzt wird es interessant. Das heißt, 1995 sind sie mehr oder weniger vom alten Label gekündigt worden und haben sie ein neues Label gesucht. Und plötzlich ist da dieser Überhit Missing und die Plattenfirma sagt, jetzt hätten wir einen Hit wieder mit euch. Ja, und die sagen, sorry, wir sind schon wieder bei einem anderen Label. Und musikalisch wird es jetzt interessant, weil sie aufgrund des Erfolges von diesem Remix eigentlich draufgekommen sind, wir würden auch gerne so eine Popmusik in einem Clubgewand machen. Und das war so quasi die Spätphase, wo sie bis heute eigentlich drinnen sind. Und ich schätze das Album Walking Wounded extrem, weil es großartige Lyrics hat, weil es super gut gesungen ist, weil es ein Pop-Appeal ist, aber es kommt tatsächlich im Gewand der Clubmusik eigentlich her. Ja. Und das Album war auch wirklich wie ein zweiter Frühling für die Band. Und das Schöne ist, das Publikum hat es angenommen, die Kritik hat es angenommen, die Fans haben es angenommen. Und ich
bin schon ewig, oder?
Ja, wie gesagt, also die haben, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 81, 82 haben sie die gegründet, relativ lange schon her. Und man darf ja nicht vergessen, es war mittlerweile das 9. Album. Ja. Also die waren ja schon gestandene Profis eigentlich. Die haben schon eine lange Karriere, ja, und schaffen mit dem 9. Album eine komplette Trendwende. Ja. Das wäre jetzt so, wie wenn die Rolling Stones eine Reggae-Band jetzt wären oder so in die Richtung. Und ich mag das Album sehr, ich kann es nur empfehlen. Und ich würde tatsächlich, ich habe lange überlegt, aber ich würde tatsächlich den Titeltrack Walking Wounded als Beitrag vielleicht vorschlagen. Das ist eine gute Nummer, das ist so ein leichter Drum and Bass Sound. Großartige Nummer.
Die Stimme in der Wahnsinn von dir, ganz tolle Stimme.
Ja, Tracy Thorn mag ich extrem gern, die hat eine super Stimme. Ja.
Walking Wounded. Günther, du würdest jetzt sagen, wir bleiben im Club.
Gerne.
Und zwar habe ich jetzt, wenn man immer sagt, was sind die international erfolgreichsten Acts aus Österreich, fällt natürlich immer der Name Falco. Dann wird manchmal noch fallen gelassen, Bilgari. Nein, dann heißt es auch Opus, Life is Life, na klar. Mittlerweile sagt man ja Wanda und Bilderbuch, allerdings nur deutschsprachiger Raum. Aber wirklich international sind. Ihr wisst, wovon ich rede?
Hä?
1996, DJ Kicks von Kruder und Dorfmeister.
Ach so,
also das ist nämlich ja wirklich, die Musik war ja damals global. Ja. Also da konntest du irgendwie in einem Plattengeschäft in Montreal gehen, in Kapstadt, in Tokio, in New York, in London und dort gab es diese Platte überall und das haben alle geliebt. Und das war zeitlang, war ja auch der Sound of Vienna, ne? Dieses...
Naja, das ganze
Tempo, man hat das ein bisschen assoziiert mit der Kaffeehauskultur, alles easy cheesy, alles langsam und ruhig angehen.
Mozartkugeln und Downbeat, ja.
Ja.
Ja,
weiß man. Ja, also jedenfalls, das war halt echt eine Brand und das eigentlich ist, finde ich, heute ein bisschen vergessen. Quod erat demonstrandum, ihr habt ja beide an das nicht gedacht. Ne?
Du hast uns auch kalt erwischt, das muss man wirklich sagen. Kalt
erwischt, das sicher.
Die ihre Fährte war ja der Pilgeri, ja.
Ja,
so weiter weg. Ja.
Da habe ich so ein Fragezeichen gehabt, das Hirn war total überfordert. Ja.
Jedenfalls, es gibt ja, richtig berühmt wurden die ja gar nicht mit ihren eigenen Songs und ich glaube eh mit diesem Album DJ Kicks. Ich wollte mich da jetzt damit befassen, was war eigentlich die Leistung von Gruder und Dorfmeister?
Naja.
Nämlich, also dieses DJ Kicks, Günther, das weißt du gar nicht mehr, weil du hast mir sowas gespürt vor dem. Das sind ja eigentlich dann... DJ-Sets von berühmten DJs. Ja.
Also DJ Kicks, vielleicht noch kurz zur Erklärung. DJ Kicks an sich war ja eine Serie.
Eine Serie, genau.
Und da ging es tatsächlich um, ich auf Neudeutsch würde man sagen, ein Showcase. Da gibt es ja von der DJ Kicks-Serie gibt's ja extrem
genau. Viele. Die haben ja viele Lieder, glaube ich, geremixed, wo ja gar nicht so viel anders ist. Also typischerweise haben sie, glaube ich, vielleicht das ein bisschen verlangsamt, dann haben sie vielleicht ein bisschen die Bässe höher, Draht.
Sie kommen eher aus so einer Dub-Tradition,
ja,
und haben das Ganze auf schön wienerisch, auf Verzeihung, gemütlich gemacht.
Ja, also ich weiß aber gar nicht, ob bei diesem Lied Das ist das Original von der Thievery Corporation.
Ich weiß gar nicht, ob die schon super gemütlich.
Ja, ich weiß aber nicht, ob die da jetzt wirklich großartig was verändert haben. Vielleicht auch gar nichts. Ja. Wenn dann vielleicht nur so ein bisschen die Höhen verändert.
Drums auf alle Fälle, ne? Schlagzeug, alles was Beats dann nicht?
Auf dem nicht. Das war dann auf dem nächsten, auf den KND Sessions. Ja. Aber auf diesen DJ Kicks, das ist wirklich nicht viel mehr, als dass es eben ein Set ist. Ja. Aber umso interessanter irgendwie, dass das dann wirklich so ein Welterfolg war.
Ich glaube, das war vor allem eine Live-Sache, oder? Wenn die wo auflegen, geht man hin auf diese Party in den Club. Ich glaube, das ist ein Club, wirklich eine Club-Geschichte und nicht, was man auf CD kauft und dann irgendwie.
Ja, aber das haben sie trotzdem sehr verkauft.
Ja, klar, sowieso. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Musik funktioniert daheim wunderbar. Ja. Die Sounds sind zeitlos, das muss man wirklich anerkennen. Das ist jetzt kein Sound, wo man jetzt unbedingt sagen, das ist, weiß ich nicht, Ende der 90er Jahre oder so.
Aber ich glaube auch, es hat sich halt gehalten. Ich meine, damals ist das halt in jeder Strandbar in ganz Europa halt kein sowas und letztlich tut es das ja immer noch, ne?
Also ja, das ist wie gesagt, nochmal, ist auch in Ordnung. Und als Österreicher darf man, und das sage ich sehr selten, durchaus ein bisschen stolz drauf sein, ja, dass wir eigentlich durchaus etwas beitragen können zu einem Genre, das ja durchaus Relevanz hat international.
Da haben wir Erfolg gehabt.
Quasi.
Wir als eine...
Als Nation.
Als Nation.